Ich bin jetzt zu hören. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Fachforum 2. Wir diskutieren hier die nächste gute Stunde über das Thema Landlust, Chancen für den ländlichen Raum. Mein Name ist Markus Kranich. Ich bin angestellt beim CDU-Landesverband Sachsen in der Dresdner Geschäftsstelle. Aber den größten Teil meiner Lebens- und Arbeitszeit verbringe ich ganz genau auch im ländlichen Raum, nämlich in Seifenersdorf im südlichen Landkreis Görlitz. Dort leite ich die sächsische Bildungs- und Begegnungsstätte Windmühle Seifenersdorf. Landlust, Chancen für den ländlichen Raum. Ich glaube, wenn Sie heute Abend hier sind, dann teilen Sie mit mir ein bisschen das Problembewusstsein, das wir im ländlichen Raum wahrscheinlich haben müssen oder brauchen. Würde dieses Thema heute Abend heißen, die Stadt und was sie zu bieten hat für Leben und Arbeiten, dann würde sich wahrscheinlich kein Mensch dafür interessieren. Aber der ländliche Raum, für den brauchen wir ein paar neue Lösungsansätze. Wenn wir uns die demografische Entwicklung ansehen, die wirtschaftliche Entwicklung, der Ausbau von Internet und Co., das wird uns heute Abend alles ein wenig beschäftigen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Ihnen unsere drei Referenten vorstellen zu können. Zum einen ist das Thomas Schmidt, Diplom-Agraringenieur, seit 2004 Mitglied des Sächsischen Landtages, seit 2014 nun Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft. Sehr geehrter Herr Staatsminister Schmidt, herzlich willkommen heute Abend hier. Ich freue mich, Ihnen auch Lorenz Eskilsen vorstellen zu dürfen. Er ist Landwirt, genauer genommen Gänsezüchter und Präsident der Marke und des Vereins Fein und Sächsisch, der sich vorgenommen hat, qualitätsvolle regionale Produkte zu entwickeln, besser zu vermarkten und Vertrauensbildung einfach herzustellen, dass Landleben und dass regionale Produkte vom Land hier aus Sachsen Spaß machen. Herr Eskilsen, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und zu guter Letzt möchte ich Thomas Scholz begrüßen. Er ist Wirtschaftsingenieur, ist für Weltkonzerne um den Globus geflogen, um deutsche automobile Marken in der Welt, made in Germany, erfolgreich zu verkaufen. Um dann festzustellen, eine Familie gründen und den Freiraum ein eigenes Unternehmen führen oder gründen zu können, das kann ich auf dem Land eigentlich viel besser als in der Stadt. So kauft er eine Firma im Landkreis Görlitz, gewinnt mir nichts, dir nichts, den sächsischen Meilenstein im Jahr darauf. Die Familie hat er dort gleich auch gegründet und baut jetzt an seinem Haus. Thomas Scholz, herzlich willkommen. Ich möchte zu Beginn ein paar kleine Hinweise in eigener Sache geben. Zum einen werden von dem Abend heute Audiomitschnitte angefertigt. Wenn Sie sich also selber hier zu Wort melden, dann gehen Sie damit d'accord, dass das, was Sie heute sagen, für die Nachbereitung und für die Nachwelt auch zur Verfügung steht. Und zuletzt möchte ich kurz einführen in die Art und Weise, wie wir hier miteinander diskutieren möchten. Wie Sie gerade schon sehen, haben wir kein Podium, was sich vor dem Auditorium aufbaut und keine Referenten, die da sitzen und Rede und Antwort dem Moderator stellen müssen, sondern wir haben eine besondere Situation, einen Stehtisch hier in der Mitte und Sie sollen heute Abend mit uns mitdiskutieren. Wir diskutieren über den ländlichen Raum, vielleicht könnte man auch sagen, dass da ein Stammtischgespräch auch ganz passend wäre als Format. Wir werden folgendermaßen vorgehen. Die drei Referenten kommen nacheinander hier nach vorn, bringen in 5 bis 7 Minuten ihre Thesen vor, nacheinander. Und im Anschluss daran kommen wir alle 4 hier vorn zusammen und freuen uns nicht nur auf die Fragen, die ich den Referenten stelle, sondern auch auf die Fragen, die Sie mitgebracht haben. Kommen Sie also dann einfach hier an den Tisch, gesellen Sie sich in unsere Runde, stellen Sie Ihre Frage. Und wenn die beantwortet ist, können Sie sich gern wieder hinsetzen. Dauert einem anderen hier aus dem Zuschauerraum die Frage, desjenigen, der dann hier vor uns steht, schon etwas zu lange. Kann der sich einfach hinten anstellen? Das ist nämlich das Zeichen für den, sich dann wieder zu setzen. So hoffe ich, dass wir in der Stunde dann ein sehr lebhaftes Gespräch mit Ihren Fragen führen können. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit Ihnen. Und ich freue mich als nächstes auf das erste Wort von Herrn Staatsminister Schmidt. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich erstmal sehr, dass von den Anmeldezahlen her das Forum hier zum ländlichen Raum den größten Zuspruch hat. Hätte ich so nicht erwartet. Ich habe gedacht, wir reden ja ständig über den ländlichen Raum. Wer wird da wohl kommen? Ja, es ist großes Interesse da, sehr, sehr viele. Und als zweites bitte ich Sie vielleicht, mir ein Zeichen zu geben, wenn die 5 Minuten um sind, denn man kann noch eine Stunde über den ländlichen Raum reden. Und wenn sich dann mal so ein Politiker da reingeredet hat, dann hört er womöglich nicht wieder auf. Auf alle Fälle, wenn wir über den ländlichen Raum sprechen, wie diskutieren wir heute darüber? Eher erstmal mit einem finsteren Gesicht, mit um Gottes Willen, es geht zu Ende, unterschiedlich vielleicht in Sachsen noch bedingt, und reden von Überalterung, reden von Abwanderung, die Jugend bleibt sowieso nicht mehr da und wer soll denn dorthin investieren? Und dann sage ich immer, haben wir auch im Vorgespräch schon gesagt, also fragen Sie sich mal, wenn Sie in eine Kneipe gehen und der Kneipe erzählt Ihnen, zu mir kommt gar niemand mehr ich habe meine Speisekarte seit Jahren nicht verändert, hat auch immer geschmeckt, wieso kommt denn und dann kommen Sie in eine andere Kneipe und da sagt der Kneiper, ach toll, dass Sie da sind, ist ja schön, Sie mal hier begrüßen zu können, ich habe meine Karte verändert, vielleicht probieren Sie mal das und ich habe einen neuen Wein, vielleicht können Sie, wo gehen Sie dann wieder, das nächste Mal wieder hin? Also wir müssen vor allen Dingen mit erhobenem Kopf und mit den Vorzügen des ländlichen Raums argumentieren und nicht immer mit dem, was negativ sein könnte. Auf der einen Seite, wenn wir die Demografie anschauen, ja, man sieht immer die Karten. Sachsen heute, Deutschland heute, Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2030. Rot, Sachsen, vor allen Dingen Ostdeutschland, Teile Westdeutschlands. Ganz andere Farben in Bayern, Baden-Württemberg, woanders. Ja, aber wenn man einmal die Bevölkerungsdichte sich anschaut, dann ist es so, dass wir als Freistaat Sachsen heute mit 220 Einwohnern pro Quadratkilometern an 5. Stelle von allen deutschen Flächenländern stehen. Übrigens nicht nur vor Thüringen, vor Brandenburg, vor Mecklenburg-Vorpommern, vor Sachsen-Anhalt. Wir stehen übrigens auch vor Bayern und Niedersachsen. Dichter besiedelt. Und wissen Sie, wo wir 2030 stehen werden? Immer noch vor Bayern. Und wir reden hier den Niedergang, ländliche Räume entvölkern sich. Nein, wir müssen sagen, wenn wir Sachsen das nicht in den Griff kriegen wollen, dann, wer soll es denn dann, was soll denn dann MacPom sagen, was soll denn andere sagen, selbst Niedersachsen, wir müssen das erstmal positiv darstellen, dass wir hier einer der dicht besiedelten Räume sind in ganz Deutschland, ja fast in großen Teilen Europas. Natürlich müssen wir davon sprechen, wenn sich die Demografie verändert, natürlich wird die Bevölkerung auch älter, natürlich haben wir auch Wegzug und damit eine zu stark ausgebaute Infrastruktur. Wir müssen uns über diese Dinge unterhalten und positiv das nach vorne tragen. Und da denke ich, da gibt es eine ganze Menge, was den ländlichen Raum auch positiv von der Stadt unterscheidet. Und deshalb ist es immer, obwohl es im Grundgesetz steht, zu sagen, ja, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land, ja, das werden wir doch, wenn wir ehrlich sind, das ist doch gar nicht vergleichbar. Es ist doch was völlig anderes, auf dem Land zu leben, als in der Stadt zu leben. Das heißt nicht, dass man auch dort eine gute Bildungsstruktur haben muss, die Gesundheitsversorgung muss in den Griff bekommen. Und andere Infrastrukturelemente wie eben der Breitbandausbau, der spielt natürlich im ländlichen Raum eine ganz, ganz große Rolle. Und auch für die Zukunft des ländlichen Raums spielt der eine ganz, ganz große Rolle. Aber man muss natürlich auch sagen, dass das Leben auf den ländlichen Raum, im ländlichen Raum auf der einen Seite natürlich auch beschwerlicher ist, aber er bietet natürlich viele Vorzüge. Man lebt im Grün, die gesellschaftlichen Verhältnisse, das Miteinander ist ein viel, viel engeres als in der Stadt. Man lebt nicht anonym. Wer das natürlich anonym leben will und sich abschüttet, das ist vielleicht nicht wirklich da der auf dem ländlichen Raum zu Hause, aber es gibt ja viele, die das Vereinsleben, das Miteinander in den Gemeinden schätzen, und das müssen wir da herausheben und eben mit Begeisterung die Probleme, die es gibt, einfach auch angehen. Genauso ist es in der Landwirtschaft. Ja, auch im ländlichen Raum ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt, das ist klar, aber sie spielt nun mal sich im ländlichen Raum ab. Und auch da müssen wir das Positive nach außen tragen, was wir für moderne Betriebe, welche Struktur wir in Sachsen haben, die unterscheidet sich deutlich auch von den anderen neuen Bundesländern. Sehr, sehr vielfältig ist sie. Wir sind deutlich kleiner als die anderen neun deutschen Bundesländer, aber natürlich größer als die westdeutschen. Und wenn wir dort Arbeitsplätze halten wollen, dann auch mit Begeisterung. Natürlich hat die Landwirtschaft eine Zukunft. Was denn sonst? Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung. Die Regionalität wird immer stärker bei uns nachgefragt. Wir haben eine hohe Qualität in der Lebensmittelproduktion, wie es sie kaum in der Welt nochmal gibt. Und es macht auch Spaß, mit der neuen Technik unter diesen Bedingungen Landwirtschaft zu arbeiten. Denn die Landwirtschaft ist Voraussetzung für viele andere Bereiche im ländlichen Raum auch. Wenn es den Landwirt nicht mehr gibt, hat der Handwerker auch die Aufträge nicht mehr, kann er auch keine Arbeitsplätze mehr zur Verfügung stellen und vieles andere mehr, was daraus wieder resultiert. Wir haben verschiedene Instrumente in Sachsen. Natürlich geht es auch um Förderung. Also es geht nicht bloß mit Begeisterung. Die ist erstmal Grundvoraussetzung. Man sollte auch nicht alles nur wegen Förderung machen. Aber es wird natürlich gefördert und auch das muss man einfach mal anerkennen, wie viele Milliarden hier in den letzten wie viel sind es nun 27 Jahren in den ländlichen Raum geflossen sind und weiter fließen. In der Periode von 2014 bis 2020 noch einmal über 1,1 Milliarde Euro in verschiedene Bereiche, in die Förderung der Landwirtschaft, also Investitionsförderung, in den Naturschutz. Aber der größte Teil, und das ist deutschlandweit einmalig, der größte Teil dieser Fördermittel fließt bei uns in Sachsen in die ländliche Entwicklung. Über 40% des gesamten Geldes in dieser sogenannten zweiten Säule, den Europäischen Landwirtschaftsfonds, für die Entwicklung der ländlichen Räume, über 40% fließt bei uns in die Entwicklung des ländlichen Raums. Das sind 427 Millionen Euro allein in der Phase von 2014 bis 2020. Das, denke ich, ist auch ein Bekenntnis, diese Entwicklung, die wir einfach noch vor uns haben oder weiter vertiefen müssen, auch weiter zu unterstützen. Wir haben die Entscheidung runtergegeben in die Regionen. Vielleicht wissen Sie das, der LEADER-Ansatz ist in Sachsen einmalig, also ist runtergegeben worden in die Regionen. Ich weiß, dass dort an einigen Stellen die Säge klemmt, damit befassen wir uns auch intensiv. Es ist einfach so, wenn man die Freiheit bekommt, etwas zu gestalten, etwas zu, muss man natürlich auch die Verantwortung mit übernehmen. Und vielleicht wird da in einem oder anderen Fall auch etwas, das zeigt doch schon, ich hab gerade angefangen, Entschuldigung. Nein, aber da vielleicht wird, das werden wir aber auswetzen, das wird besser werden. Aber wir haben uns auch mit weiteren Programmen wie vitale Dorfkerne für den ländlichen Raum Fördermittel noch einmal auf den Weg gebracht. Das haben wir auch deutlich erhöht, nochmal 10 Millionen pro Jahr dazu. Und wir haben natürlich auch unsere Brücken in die Zukunft, ganz speziell für den ländlichen Raum. Auch das macht unser Ministerium, setzt es um. Also wir haben viele Möglichkeiten, wir müssen sie sinnvoll einsetzen. Dann haben wir große Chancen, auch den ländlichen Raum weiterzuentwickeln. Aber bitte mit Begeisterung, das Glas ist mehr als halb voll und nicht etwa schon mehr als halb leer. Vielen Dank.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich komme vom Land. Ich liebe das Land. Ich lebe auf dem Land mit den Menschen dort und allem, was dazugehört. Ich kann Ihnen hier jetzt nur einen Eindruck vermitteln aus dem Blickwinkel meiner Perspektive. Wir haben das vorhin gehört. Ich bin Gänsehalter. Ich beschäftige mich in der Landwirtschaft ausschließlich mit Nischen. Ich bin also kein Politiker wie mein Vorredner. Ich selbst als Landwirt kann nur sagen, dass das Land Sachsen wirklich außergewöhnlich positive Möglichkeiten bietet. Wir haben hier die Metropolen oder die sächsischen Metropolen Leipzig, Dresden, Chemnitz in Reichweite für fast jedermann. Wir haben eine ideale Verkehrsanbindung, wir haben hier ein tolles Autobahnnetz. Ich selbst komme aus dem Norden Deutschlands, aus Schleswig-Holstein. Da sieht die Welt wirklich anders aus. Also ich sag mal, jeder, der hier im ländlichen Raum was entwickeln kann, der findet hier eigentlich auch wirklich hervorragende Bedingungen. Wichtig ist natürlich für jeden zu wissen, und das ist sicherlich nicht so ganz einfach, dass man einfach wissen muss, was der Mensch, der uns im Land, im ländlichen Raum besucht, was der eigentlich will, was seine Wünsche sind, was seine Bedürfnisse sind. Das ist auch gerade für mich als Landwirt, auch ich bin ja sehr stark involviert in der Direktvermarktung, nicht immer ganz einfach. Aber diejenigen, die dort ein Händchen haben, die da ein Gefühl haben, die können im ländlichen Raum viele Menschen bewegen, die zu uns kommen, die uns besuchen. Und das ist alles möglich. Aber der ländliche Raum, das ist meine feste Überzeugung, braucht, wie wir so schön fachlich immer sagen, wir brauchen Biodiversität. Es ist aber letztendlich nichts anderes wie eine Farbenvielfalt. Wir brauchen im ländlichen Raum Farbe. Das lässt sich nicht wegreden. Wir haben heute im Lebensmittelhandel zwischen Flensburg und Barcelona in allen Regalen die gleichen Produkte. Es unterscheidet sich nichts mehr. Es ist überall der gleiche Standard auf jedem Flughafen. Sie sehen den Discounter im Urlaub, wenn Sie fahren, der bei Ihnen zu Hause vor der Haustür ist. Und wir brauchen Individualität. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Und da gibt es sicherlich eine Menge zu tun. Die Struktur, hatte der Minister eben schon gesagt, der Landwirtschaft in Sachsen ist eine besondere. Ich will damit nicht sagen, dass sie schlecht ist. Ich will aber auch mal klarstellen, dass wir hier in Sachsen ungefähr 900.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften. Das ist ungefähr die gleiche Größe wie in meinem Heimatbundesland in Schleswig-Holstein. Hier gibt es 6.000 landwirtschaftliche Betriebe, im Norden sind es 14.000. Natürlich ist die Struktur hier sehr gut und auch leistungsfähig. Aber man muss es auch mal sagen dürfen, dass 4% der landwirtschaftlichen Betriebe hier in Sachsen 50% der Fläche bewirtschaften. 250 Betriebe also. Ich will damit eigentlich sagen, dass wir aufpassen müssen. Es darf nicht größer werden. Es darf nicht mehr werden. Wir müssen, und der Landwirt selber ist ein Stück unseres Kulturgutes. Die landwirtschaftlichen Betriebe gehören in unsere Landschaft. Die Kinder, die müssen das wissen, wie es ist, wenn man beim Bauern auf dem Träger mitfährt. Und die Kinder aus dem Dorf müssen es toll finden, wenn sie auf dem Bauernhof spielen. Und alles das, was wir früher noch erlebt haben, das darf nicht aussterben. Und wir müssen aufpassen, dass wir von den 900.000 Betrieben, die es 1975 in Deutschland noch gegeben hat, sind es jetzt noch 250.000, dass das nicht noch viel anders wird. Es ist ja kein Gespenst, oder ich sag mal, es ist ja bekannt, dass ich bekennender Tierhalter bin und ich beschäftige mich ja auch mit der nachhaltigen Tierhaltung. Wenn wir vom ländlichen Raum sprechen, dann müssen wir auch wissen, dass die Leute aus den Ballungszentren gern gesehen bei uns sind. Wir wollen sie auf dem Land haben, wir wollen sie zu einer Landpartie einladen, aber die Vorstellung der Verbraucher und dessen, was wir in der Tierhaltung heute produzieren, das passt nicht mehr zusammen. Das muss man einfach so sagen. Ich bin Landwirt, ich bin Tierproduzent und ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es heute einfach Dinge, die wir in Zukunft anders machen müssen. Und wenn wir dieser Tatsache nicht ins Auge sehen, werden wir der Zeit hinterherlaufen. Wir haben auch hier in Sachsen für die Entwicklung dieser Betriebe Förderrichtlinien, die in der Vergangenheit hervorragend waren. Derzeitig ist es so, dass die gewerbliche Tierhaltung in Sachsen nicht gefördert wird. Es muss also Fläche an die Betriebe gebunden sein. Die Flächegabekriterien für gewerbliche Tierhalter sind nicht akzeptabel. Also ich sage mal, wenn Flächen vergeben werden, dann wird nicht berücksichtigt, gibt es, wie viele Arbeitskräfte stehen dahinter, welche Investitionen wurden getätigt. Da kann man Nachbesserungen liefern. Also Tier und Fläche gehören für mich zusammen und das ist ein unbedingtes Muss, um auch den ländlichen Raum interessanter zu gestalten. Wer nicht selbstkritisch in die Zukunft guckt, und ländlicher Raum ist für mich Landwirtschaft und Tierhaltung, der ist nicht zukunftsorientiert. Das müssen wir einfach so sagen. Der Karl Albrecht Bartmer, der Präsident von der DLG, von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, hat seine Thesen vorgestellt für die Landwirtschaft 2030. Und das ist Zündstoff. Zündstoff, sage ich mal, insofern, dass er sehr kritisch beäugt wird von der konventionellen Landwirtschaft. Ich muss aber sagen, eine weise Darstellung dessen, wie wir Landwirtschaft und Landleben und Landlust in Zukunft auch mal betrachten sollten. Also Selbstkritik ist immer gefragt und Landleben heißt für mich natürlich auch intensive Mitbestimmung und das, was wir hier in Sachsen derzeit auch in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir reformiert haben zu Großgemeinden, finde ich nicht sehr gut. Wir wollen auf dem Lande zusammensitzen, wir wollen bestimmen, was bei uns gemacht wird und im Moment erleben wir durch entsprechende kommunale Reformen eigentlich das, was dem ländlichen Raum nicht unbedingt gut tut. Aber wir müssen uns in Sachsen auch unserer Kernkompetenz bewusst sein. Das ist ganz wichtig, das vergessen auch die meisten Länder um uns herum. Wenn Mecklenburg oder Schleswig-Holstein von ihren Kernkompetenzen der Marke spricht, dann sprechen die schnell vom Meer, sie sprechen von Möwen, von Seesternen, von Deichen, von Reetdachhäusern, alles was dazugehört. Und wenn die Bayern von ihren Kernkompetenzen sprechen, dann fällt jedem von ihnen auch was ein, was das sein könnte. Aber sie haben eben auch ihre Elemente in ihrer Marke gefunden. Genauso gibt es aber auch Elemente in Sachsen, die es einfach gilt, in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen wissen, wer wir sind. Wir sind das Land der Burgen, der Schlösser, aber wir sind auch das Land der Manufakturen. Und landwirtschaftliche Manufakturen im ländlichen Raum gehören bei uns ins Bild. Ja, daher plädiere ich und sage, der bäuerliche Familienbetrieb ist die innovativste Keimzelle für die Farbenvielfalt in der Landwirtschaft. Herzlichen Dank.
So, meine Damen und Herren, ich lade Sie jetzt hier ein, nochmal eine andere Perspektive einzunehmen. Ich möchte ein bisschen mehr aus meinem Leben erzählen, weil ich glaube, da kommen ganz gute Parallelen raus, was vielen Menschen in Sachsen, vielleicht auch in anderen ostdeutschen Bundesländern passiert ist und warum es heute hier und da auch immer wieder den Aufruf gibt, das Glas lieber halb voll zu sehen als halb leer. Ich bin vor ein bisschen mehr als 30 Jahren in Ostsachsen aufgewachsen, in der Oberlausitz, bin in Zittau geboren, habe dort studiert. Und während des Studiums stellt man sich natürlich die Frage, was will ich, wo will ich hin? Und ganz ehrlich, ich habe in der Region niemanden gesehen. Ich habe weder gesehen, was könnte ich da tun, noch wer könnte mich dort beschäftigen oder auffangen. Deswegen ging es relativ schnell los bei mir, dass ich den Blick nach außen geworfen habe, außerhalb von Sachsen, sogar ein Stück weit über den Tellerrand bis nach Asien, habe die erste Reise dann nach Hongkong gewählt, um dann das Gefühl zu erleben, ich möchte nie wieder zurück nach Deutschland. Ne? Und dann fragt man sich viel später, warum eigentlich? Was hat das ausgemacht? Weil dort ich in einer Großmetropole leben durfte, in Hongkong, wo 6 Millionen Leute auf einem engsten Raum leben. Und es war trotzdem ein Flair da von, ich sag mal, Aufbruch von Technologie. Ich habe in einem kleinen Forschungsinstitut mitarbeiten dürfen. Von Disziplin. Man ist früher in der Rush-Hour zur U-Bahn gegangen. Niemand wurde da gerempelt und nix. Sie sind da besser durchgekommen als in München auf der großen Einkaufsmeile. Und das hat mich fasziniert. Als ich dann zurückkam nach Zittau aus Hongkong, dann war das erstmal schwierig für mich. Ne? Ein leichter Kulturwandel. Jedoch hat sich das ziemlich schnell für mich wieder erledigt, weil ich gesagt habe, ich muss hier weg. Also ging es weiter nach Stuttgart in die Nähe von Amsterdam, bis ich dann irgendwann mal in München gelandet bin. In München, da gibt es einen recht erfolgreichen Automobilhersteller, der hat mich da auch ganz gut empfangen. Und dort konnte ich meinem Wunsch nachgehen, den ich dann immer noch hegte mit Anfang 20, raus in die Welt. Raus in die Welt, koste es, was es wolle. Ich wollte international tätig sein. Ich hatte die Chance, auch von Beginn an nach England zu kommen, wo ich erst für Oxford den Mini mitbetreut habe. Dann nochmal einen Ausflug in eine andere Kultur, nach Niederbayern. Auch da muss man sich erstmal ein bisschen anfreunden, um dann wieder nach England zurückzukehren. Und das 4 Jahre lang im wöchentlichen Pendel zwischen München, London, aber auch Südeuropa, Osteuropa, egal wo die Lieferanten gerade saßen, bis man dann mal festgestellt hat, ja, wo wohne ich eigentlich? Ach, München wohne ich. Da habe ich eine schöne, teure Wohnung. Im damaligen Stand kosteten dort 60 Quadratmeter knapp 1000 Euro. Die habe ich dann etwa 2 Nächte im Monat besucht. Ich glaube, da gibt es viele Hotels, die das besser können und auch preisgünstiger in dem Verhältnis. Und dann, wie das der Zufall so wollte, hat mich ein Ausflug nach Dresden recht ordentlich durcheinander geschüttelt. Ich habe nämlich hier meine Frau kennengelernt. Ja, man muss also durch die Welt reisen, um dann in Dresden seine zukünftige Frau kennenzulernen. Und natürlich stellt man sich schnell mal die Frage, ja, wie soll es denn weitergehen? Was hast denn du für eine Idee? Ja, ich war in den alten Bundesländern, bin da nicht glücklich geworden, ich möchte gerne in Dresden bleiben. Oh, ich bin aber gerade in München bei so einem Automobilhersteller tätig und fliege eigentlich mehr durch die Gegend, als ich nach Dresden komme. Wie soll denn das zusammenpassen? Ne? Und wir haben uns dann ein paar Kriterien mal so überlegt, an was machen wir das fest, ob das Sinn macht oder nicht, neben Liebe und Verliebtsein. Und da kam auch die Fragestellung nach der Familiengründung, perspektivisch, man plant ein bisschen vor. Da sage ich, so ist da kein Problem, können wir in München machen. 800 Euro kostet der Kindergartenplatz pro Monat. Und ach so, da müsstest du ja zu Hause bleiben, weil das passt so nicht richtig. Ja gut, müssen wir eine andere Lösung finden. Was könnte das sein? Ah, lass uns doch in Dresden eine Familie gründen. Super Sache, machen wir, aber BMW ist nicht in Dresden. Na doch, aber in Leipzig. Naja gut, müssen wir mal probieren. Ich muss dazu sagen, ich war in Südengland in einem Unternehmen des Unternehmens. Da konnte man sehr viel selbst bestimmen, im Sinne von Gestalten. Gestalten war da ganz wichtig. Und wenn man dann wieder in so einen Großkonzern zurückkommt, ist es mit dem Gestalten ein bisschen schwierig. Das ist mal wieder so ein kleines Rad. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt da zurück nach Sachsen, muss ich was anderes finden. Damals hat mich der Weg nicht bis nach Dresden zurückgebracht, also zumindest nicht beruflich, privat schon. Und ich habe dann die vielen Autobahnkilometer in Sachsen, die gute Infrastruktur genutzt, um in 5 Jahren mehr als 300.000 Kilometer zu fahren und beruflich auch wieder quasi überall zu sein, aber nie zu Hause. Als ich dann nach 3 Jahren, wo mein Sohn in Dresden schon aufgewachsen war, zusammengezählt habe, wie oft hast du deinen Sohn aus dem Kindergarten abgeholt, der ist nur 3 Jahre, dann kam ich genau auf 3 Mal. Ich glaube, es war das Sommerfest und jedes Mal musste ich die Eltern neu kennenlernen, weil ich habe schon wieder vergessen, wer da in der Gruppe ist. Ja, haben wir festgestellt, das geht so nicht. Unsere Eltern sind ja auch ein Stück weiter weg, sprich Oma und Opa, die sind noch in der Oberlausitz. Kann das sein, dass das Sinn macht, in die Oberlausitz zu gehen? Was ist uns wichtig? Das Thema Lebensqualität. Jeder schwärmt, wir sind in der Stadt der Kultur in Dresden. Mensch, wir müssen Kultur genießen. Wir müssen shoppen gehen. Wir müssen was erleben. Ich fragte meine Frau, wie oft waren wir in den letzten 3 Jahren weg? Wie oft waren wir Kultur genießen? Welche Runden haben wir hier in Dresden gedreht? Ich sage Ihnen, unten Waldschlösschenbrücke vor bis zum Fährgarten wieder rein in die neue Stadt. Super Runde. Wenn Sie das 3 Jahre lang machen, laufen Sie immer wieder im gleichen Dreieck. Also kam die Frage nach unseren Werten für uns als Familie, als Person. Und das möchte ich gleich an dem Rande sagen. Es ist nicht, was ich erlebt habe, der Fahrplan für viele. Aber es ist eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Was ist Lebensqualität? Und deswegen komme ich auch zu meinem Statement. Eine Stadt hat viel zu bieten, außer günstigen Wohnraum und Lebensraum, der attraktiv ist. Der ländliche Raum hat das Potenzial, sich zu entfalten, zu gestalten, zu erleben und auch ein bisschen Freiheit zu spüren. Das vergleiche ich gerne mit 2 interessanten Trends, die man auch in jedem Kiosk sehen kann und in jedem Sportladen. Wenn wir uns die Bücher oder die Zeitschriftenregale angucken, dann haben Zeitungen, wie auch der Titel des Forums, Landlust, Landidee, Landkind, Hochkonjunktur. Ne? Wenn wir in Sportläden gehen, ich brauche Outdoor, ich muss Outdoor-Feeling haben. Ja? Ich brauche schöne Funktionsjacken, ich brauche die beste Ausrüstung. Was ist die Sehnsucht, die den Menschen damit betreibt? Abenteuer, Freiheit. Schaffen Sie das zwischen 2 Betonblöcken? Nee. Schaffen Sie die Freiheitsgefühle, wenn Sie über 400.000 Euro in eine Betonimmobilie gesteckt haben, um 200 Quadratmeter Grund zu haben oder 120 Quadratmeter Wohnfläche mit anderen 40 Parteien, Eigentümerversammlung, 3, 4, je nachdem wie groß die Zusammenfassung ist. Das wird schwierig. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich an dem ländlichen Raum dann anders machen? Im ländlichen Raum, da habe ich Fläche. Egal, was wir in der Zukunft machen, die Fläche wird da sein. Ob bewirtschaftet, nicht bewirtschaftet, die Fläche ist da, die können wir nicht wegdiskutieren. Wir müssen sie trotzdem irgendwie unterhalten, egal ob wir sagen, alle in die Stadt oder nicht. Und dann ist immer die Frage, woher kommt dieser Trend, alle müssen in die Stadt? Wir haben einen großen zentralen Trend, einen Zukunftstrend, Individualität. Jeder möchte sich individuell entfalten, möchte individuell seinen Bedürfnissen nachgehen. Wie passt das zu dem, alle müssen in die Stadt? Da gibt es immer welche, die wollen das gar nicht. Und das Gleiche ist natürlich, wenn ich dann schaue, wie wird das in den Medien dargestellt. Ne? Wir hatten jüngst einen Zeitungsartikel, da stand groß drin, Menschenskinder, in Dresden kann man 1.000 Euro pro Jahr brutto mehr verdienen als im ländlichen Raum. Jetzt rechnen Sie sich mal schnell die Mietpreisunterschiede von Dresden und dem ländlichen Raum aus. Da haben Sie netto mehr verloren, als Sie da mit dem Brutto gewonnen haben. Ne? Und das sind natürlich so Begleiterscheinungen, mediale Wahrnehmung und auch Äußerungen zum ländlichen Raum. Und ich denke auch, dass wir im ländlichen Raum viel Farbe brauchen, aber auch schon haben. Nur die Blüte ist noch ein bisschen verschlossen. Und wir müssten sie noch ein bisschen mehr öffnen und gut zureden, dass sie auch in die Welt geht. Vielleicht bis nach Holland, da gibt es ganz viele Blumen. Ne? Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank für die drei Statements, die wir hier haben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie nicht von uns unterhalten werden wollen, dann sind Sie jetzt gut beraten, mit Fragen hier vorn an den Tisch zu kommen und einfach bei diesem netten Tischgespräch teilzuhaben. Herr Staatsminister, wir haben jetzt zum Schluss gerade noch mal über den Sehnsuchtsort ländlicher Raum gesprochen. Wenn wir über das Thema Breitbandausbau sprechen, dann kommen viele Leute aus meiner Generation mit rümpfender Nase daher und sagen, naja, das mit dem ländlichen Raum, das ist ja so eine schöne Sache, aber soziale Utopien, ja, können wir da ja nicht gebrauchen. Schnelles Internet muss sein. Was ist die Antwort, die wir in Sachsen darauf im Moment geben können?
Das ist, habe ich vorhin gesagt, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für die zukünftige Entwicklung des ländlichen Raums. Habe ich das ein bisschen schwierig. Ich kann sagen, da haben wir direkt ein Ministerium, was für die Koordinierung der digitalen Offensive zuständig ist. Mir gefällt da auch einiges nichts. Wir haben dort eine ganze Menge Geld im System und ich würde mir wünschen, wenn bei der Umsetzung dieser Projekte, da gibt es wirklich tolle Beispiele, zum Beispiel der Landkreis Bautzen, und ich glaube auch das Vogtland, weiß ich nicht genau, auf alle Fälle ist in Bautzen so, dass man flächendeckend diesen Breitbandausbau ausschreibt und keinen Flickenteppich zulässt. Da will meine Angst, dass es zurzeit eintritt. Wir wollten mal den gesamten ländlichen Raum ausschreiben, als wir als Ministerium noch zuständig waren. Das ist dann nicht geworden. Jetzt haben wir, die Bundesregierung hat es jetzt auf die Agenda geschrieben, stellt da Geld zur Verfügung, auch der Freistaat Sachsen nachrangig auch. Und ja, das ist eine Schlüsselfrage. Wenn wir das nicht schnell in den Griff bekommen, dann wird es natürlich schwierig und die Voraussetzungen sind da und die müssen wir es gemeinsam umsetzen. Das ist so.
Gut, vielen Dank. Als erstes Herr Bruchholt. Was ist Ihre Frage?
Ich bin Landwirt. Hallo?
Ja.
Und Frage ländlicher Raum. Ich bin Landwirt, arbeite in einem Unternehmen mit einigen tausend Hektar und habe einen Nebenerwerb knapp 20 Hektar und bin also von, wie Sie gesagt haben, von beiden Seiten betroffen, im Großen wie im Kleinen. Ich bin bestimmt kein Vertreter vom Bauernverband, aber möchte das in diesem Raum trotzdem anbringen, weil das allen CDU-Mitgliedern bewusst sein muss, mit wem wir hier in der Landwirtschaft konkurrieren, wenn wir dieselben Getreidepreise wie in der gesamten Welt haben, dass die Politik gefordert ist, die uns die erste und zweite Säule der Förderung Agrarpolitik unbedingt zu halten, wobei ich erstmal auf die erste Säule insofern ansprechen möchte, dass das Mitte der 90er Jahre eine Ausgleich für Marktöffnung war, was den normalen Bürger in keinster Weise bewusst ist und was wir immer wieder deutlich machen müssen, dass wir das brauchen, um mit den Bauern in Nord- und Südamerika, hauptsächlich sogar in Südamerika, konkurrieren zu können, die mit ganz anderen Standards arbeiten können, vielleicht müssen, um dort eben auf den Markt zu bestehen. Aber wer sich dort die Standards vor Ort anguckt, der wird im Grunde schon erschrecken, dass dort x-fache Mengen des verpönten Glyphosats ausgebracht werden, um dort eben marktgerecht zu produzieren. Wir können das nicht, wir wollen das nicht, wir dürfen es zum großen Teil auch nicht und es soll am Ende nicht so sein, aber wir müssen auch hier im CDU-Rahmen uns Gedanken darüber machen, dass die erste Säule erhalten bleibt, unbedingt, und das in der Folge, weil ich profitieren auch von Mitteln aus der zweiten Säule in der Form, dass wir Umweltmaßnahmen gefördert bekommen, dass die erstens mal nicht zulasten der ersten Säule fallen und die halt so verteilt werden, dass Tierhaltung im Mittelgebirgslagen erhalten bleiben kann. Wie gesagt, sicher wird es von Präsidenten oder von Bauernfunktionären oft genug hören. Es geht mehr darum, dass sich Mitglieder damit befassen und dass die Bevölkerung aufmerksam gemacht wird, dass wir eben sonst die Landwirtschaft im ländlichen Raum ganz schwer erhalten können, was der Herr Eskilsen angesprochen hat in Bezug auf die nicht weiteres Wachstum. Es ist leicht gesagt, Betriebe, wenn Nachbarunternehmen es nicht schaffen, zu den Marktbedingungen zu produzieren oder zu bestehen, was wird dann? Kommt einer als ein Finanzinvestor oder soll das vielleicht größere Nachbarunternehmen sich doch noch engagieren? Und ich denke, ist es gelungen, in unserem Unternehmen, in dem großen Unternehmen, wo ich mit angestellt bin, den Frieden in den Dörfern zu halten und mit den Leuten und mit eigenen rekrutierten Arbeitnehmern zu arbeiten. Und das Unternehmen stabil zu halten, in der Fläche stabil zu halten.
Vielen Dank, Herr Bruchholz.
Als Stadtrat muss ich noch zwei Sachen loswerden, weil ländlicher Raum ist Politik in der Fläche. Mhm. Helfen Sie uns, dass wir unsere Ärzteversorgung im ländlichen Raum verbessern können. Wir haben gerade in unserer Gemeinde ein Problem. Wir kriegen die nicht. Entweder wir müssen, dass die zu den nahegelegenen Mittelzentren bessere, ich sag mal, gerade für nicht so mobile Leute Infrastruktur oder Logistik geschaffen wird, dass wir dort eine Verbesserung der Versorgung schaffen können. Und was noch ganz persönlich von meinem zuständigen Bürgermeister kam, versuchen Sie mal Anträge und dergleichen mehr nicht ausschließlich in Juristendeutsch an der Verwaltungsbevölkerung zu bekommen, sondern doch im Normaldeutsch. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Bruchholz, für Ihr Ausholen. Ich gebe die Frage mal an Herrn Schmidt. Es ging vor allem um verantwortungsvolle Landwirtschaft im Wettbewerb.
Ja, ich versuche das kurz zu fassen. Erste, zweite Säule. Ja, da ist jetzt gerade die Diskussion ja im Bundesrat. In dieser Woche wird darüber abgestimmt. Was wir in der Politik ja immer wieder eingefordert bekommen, ist Verlässlichkeit. Und wir haben, brauchen wir jetzt gar nicht, wie man dazu steht, erste, zweite Säule. Wir haben einen hart ausgehandelten Kompromiss 2013 in München bei der Agrarministerkonferenz ausgehandelt. Da hieß von der ersten Säule, wer das nicht weiß, das sind die Direktzahlungen, die Landwirte pro Fläche bekommen. Und in die zweite Säule sind die ganzen Fördermaßnahmen, auch die Förderung im ländlichen Raum. Da hieß es am Ende 4,5% Umschichtung von der ersten in die zweite Säule für die nächsten 7 Jahre. 3 Jahre sind um, jetzt kommt Niedersachsen, Schleswig-Holstein und will 15%. Und da kommt in erster Linie Kritik vom Bauernverband, da kommen gerade junge Familienbetriebe, die gerade investiert haben, die von diesen Veränderungen überhaupt nicht profitieren, weil natürlich ihre Umweltmaßnahmen haben sie durchgeführt, die haben bereits investiert und Fördermittel dafür bekommen. Den nehmen wir jetzt Geld weg, womit sie natürlich auch um ihren Finanzdienst zu bedienen gerechnet haben. Also wir sind dagegen, ich habe auch im Bundesrat dagegen gesprochen, ganz einfach aus dem Grund heraus, man muss sich auch auf eine Entscheidung mal über einen längeren Zeitraum verlassen können. Zu der Bürokratisierung, was er gesagt hat, wir haben als Freistaat Sachsen eine Vereinfachungsinitiative dieses ELA, dieses Entwicklungsprogramm des ländlichen Raums in Brüssel gestartet. Jeder will Vereinfachung. Warum geht das eigentlich nicht, haben wir uns die Frage gestellt. Wieso geht das nicht? Jeder stöhnt, jede Gemeinde, jeder Antragsteller, alle stöhnen. Alle wollen Vereinfachung. Wir können es als Verwaltung kaum noch schaffen. Und wenn wir als hochspezialisierte Verwaltung das nicht schaffen, wie sollen es denn eigentlich die Bulgaren, die Rumänen schaffen, über die wir gerne mal die Nase rümpfen? Wie sollen die das denn schaffen? Und deshalb haben wir gesagt, wenn alle Vereinfachung wollen, warum geht es nicht? Weil, es ist unsere Erkenntnis, weil immer nur in Teilen, was mich gerade schmerzt, die Vereinfachung gefordert wird. In Brüssel fasst man dann die ganzen Vorschläge zusammen, ist komplizierter als vorher. Deshalb haben wir als Freistaat Sachsen einen kompletten EU-Entwurf entwickelt, komplett entschlackt. Ich habe mit vielen Ministern in Mitgliedstaaten Europas inzwischen gesprochen. Wir bekommen von allen Zustimmung. Also ich habe noch niemanden, der gesagt hat, nein, das sehen wir ganz anders. Es ist inzwischen in Brüssel angekommen. Wir sind oft in Brüssel, auch bei Hochrangig bis hin zum Kommissar, die sich mit der Thematik befassen. Und ich hoffe, dass hier mal ein Schlag gelingt, um das wirklich zu entfrachten. Noch sind wir nicht so weit. Aber wir hätten gar nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen. Also das ist erstmal positiv. Und zur Mitwirkung, ich glaube, Herr Eskilsen hat das vorhin auch schon angesprochen. Also ich habe immer die andere Erfahrung, ja, bei einer Bürgerinitiative finden wir immer ganz schnell Leute, die mitwirken. Aber wenn wir suchen, die Kandidaten für den Gemeinderat, die sich dann 5 Jahre hinsetzen in Ausschüssen, dann wird es dann schon schwierig, Leute zu finden. Das war vor 10, 15 Jahren viel einfacher, da haben wir die Listen voll bekommen. Es ist eher schwierig, Leute zu finden, die wirklich mal für so ein Amt kandidieren und sich hinsetzen und dann vielleicht mal kritisch auch eine schwierige Entscheidung fassen. Wenn es um ein bestimmtes Thema geht, um meistens gegen etwas, finden wir ganz schnell Leute, aber wenn es mal über längere Zeit sich heißt, für die Gemeinde einzubringen, auch mal nachgefragt zu werden, wird es eher schwierig. Ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten, sich auch am Ende dort auch einzubringen.
Gut. Vielen Dank, Herr Schmidt. Die nächste Frage wartet Herr Detz.
Also ich komme aus Liechtenstein, von dem Dietz-Zentrum. Und das ist ja eine Kleinstadt, 13.000 Einwohner. Gehört auch zum ländlichen Bereich. Aber das sind die Kommunen, die große Sorgen haben. Wir sollen ja kritisch sein, sagt der Generalsekretär. Das wird aufgenommen und muss beachtet werden. Die demografische Entwicklung in unserer Region ist beängstigend. Das ist in den nächsten Jahren mit 15% Verlust zu rechnen. Das ist ja wirklich eine Zahl, wo man drüber achten, denken muss. Die Menschen werden immer älter, die kaufen ja kaum noch was, wir haben ja kaum noch eine Kaufkraft bei uns. Und die jüngeren Menschen sehen keine Zukunft. Und die gehen weg. Und wohin? Natürlich in die Städte. Da ist ein absoluter Weg oder in andere Bundesländer. Dies ist eine Aufgabe, die sich die Politik ernsthaft annehmen muss. Ja, uns allen. Aber ich weiß, dass die Politik, ich sage Stadtrat mal, und wir, die da täglich uns mit beschäftigen, natürlich sich allein gefühlt fühlen. Und wir sagen, lassen Sie uns doch mal mit einigen Projekten versuchen zu überlegen, wie kann eine Kommune mit 13.000 Einwohnern eine Zukunft machen. Also, dass wir wirkliche Strategien entwerfen, das müsste man natürlich weniger vielleicht mit Ihrem Minister machen, mit Ihrem Ministerium vielleicht als mit dem Wirtschaftsministerium oder mit anderen, aber dass wir mal gemeinsam überlegen, wie führen wir diese Kommunen in diesen Größenordnungen, und die Sorgen sind ja überall da, in die Zukunft. Und das möchte ich an Sie bitten, das weiterzureichen.
Vielen Dank, Herr Detz. Ich sehe eine eine Meldung von Herrn Scholz genau auf Ihre Frage.
Kann ich loslegen, genau. Also eine Meldung auf die Frage. Ich kann Ihnen auch wieder nur aus meinem Leben sagen, es macht Spaß, sowas zu tun. Wir haben wenig Gemeinderäte unter Umständen in manchen Gemeinden. Es gibt aber tatsächlich Gemeinden, die schaffen es. Ne? Und ich habe das Glück, ich bin jetzt jüngst in eine Gemeinde gezogen und die haben gleich mal so ein Strategieprojekt gemacht, Strategie 2030. Da sage ich, das ist cool. Ja. Das habe ich mal in Südtirol gesehen, von so einem kleinen Dorf. Die haben sich mal auf die Fahnen geschrieben, was will ich denn bis 2020, das ist schon eine Weile her, schaffen. Und dann geht man mal in das Projekt mit rein und hört mal zu, was bewegt die Leute und wie kommt man da ran. Und da ist man ganz weit unten in den Sorgen und Nöten jedes Einzelnen, von der Altersstruktur über den wegziehenden Arzt und so weiter und so fort. Und wir haben aber den Spaß gehabt, das geht jetzt schon ein bisschen mehr als ein Jahr, tatsächlich in Workshops mit aktiver Beteiligung, also da können Sie sich nicht reinsetzen und sagen, es ist alles schlecht, da müssen Sie sagen, wie würde ich es denn anders machen? Ne, darauf kommt es an. Nicht der Politiker muss es schaffen, nein, ich selber. Ich selber muss was dafür bewegen. Das ist die Grundvoraussetzung, dass so eine mitbestimmte Aktion im ländlichen Raum überhaupt stimmt und vorangeht. Ich sage Ihnen nicht, dass wir die Lösung für den Ort haben. Ne? Gibt es nicht. Innerhalb von einem Jahr haben Sie sowas nicht zusammen diskutiert. Demokratie ist manchmal hart und zäh. Aber es gibt erst Ideen und Ansätze und ich glaube, dadurch kann man in Gespräche kommen. In Gespräche im Ort, in Gespräche in Netzwerken und so weiter und fort. Und dann gibt es wieder Verknüpfungen. Mensch, lass uns das mal probieren. Kriegt man das irgendwie hin? Und das Zweite, was da immer auffällig ist, ich habe das mal als Input bekommen in Zwickau, glaube ich, an der Hochschule. Da sagte mal ein Arbeitswissenschaftler, die neuen Bundesländer, die leiden ab und zu noch so an so einer Postwende-Depression. Ne? Es ist alles schlechter geworden. Wir hatten es heute von Polen gehört, da hat es sich sehr verschlechtert. Und wenn Sie dann mal in so einem Ort sind, wir haben einen Gebirgsteil und wir haben den richtigen Ort. Und beide gehören eigentlich in das Strategieprojekt drin. Und da werden immer Grenzen gezogen. Oh, ich bin aus dem Gebirge, ich bin ein anderer Mensch und ich bin aus dem unteren Dorf und ich sage, wo es lang geht. Da sind immer innere Befindlichkeiten. Und da geht es immer um die Frage, wie kriegen wir die Jugend hier gehalten oder wie kriegen wir sie zurück? Was heißt denn zurück? Ich sage ein anderes Beispiel aus einer Unternehmerveranstaltung in Oberlausitz. Da meldete sich auf diese Frage eine junge Frau. Entschuldigen Sie, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Darf ich dann auch hier wohnen? Ich komme ja nicht zurück. Ne? Es geht nicht darum, um zurückzugewinnen. Und wir haben seit 2011 in Sachsen eine positive Bilanz, was das Weggehen und wieder zurückkommen angeht. Das heißt, wir wachsen eigentlich in der Bilanz. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht, habe mir mal die Umzugsbewegungen im Land Sachsen angeschaut, wer aus den Landkreisen in die Städte zieht und so weiter und so fort, wer das Saldo hat. Und da ist Folgendes passiert. Ich habe mir bloß mal das erste Halbjahr von 2015 angeguckt. Weiß nicht, wer die Zahlen so ein bisschen kennt. Die Stadt Chemnitz, eine der drei Leuchttürme. Auch vielleicht ein Grund, warum wir noch ein bisschen dran kranken. Es waren immer die drei Leuchttürme über Jahrzehnte. Das müssen wir vielleicht mal ein bisschen verändern in der Kommunikation. Die hat in den ersten Halbjahr von 2015 5.000 Einwohner verloren. Ui, das passt ja gar nicht ins Bild. Die gehen doch alle in die Städte rein. Und Ähnliches sieht man so ein bisschen, wenn man reinguckt nach Dresden und Leipzig. Die haben zwar gewonnen, jeder mal 700 Einwohner, der andere mal 1200, aber aufs Gesamtjahr sind über 47.000 mehr in Sachsen dazugekommen. Das heißt, da stimmt das Verhältnis nicht. Wenn man es aufs Jahr hochrechnet, sind 5% quasi von den Zugezogenen in die Städte gegangen, den Rest im ländlichen Raum. So, und das ist natürlich die Sache. Und ich sage ein anderes Beispiel, wir haben das Glück, wir haben eine junge Ärztin zurückgewonnen. Ja, aus der Landeshauptstadt Dresden kommt die wieder in die schöne Oberlausitz. Damit muss man natürlich Gespräche führen, Chancen entwickeln und so weiter und fort. Und ich denke, dann kann das auch gelingen. Aber es gibt kein Geheimrezept. Es gibt auch keinen anderen, der es für einen tut.
Und aber was Sie gerade sagen, Herr Scholz, das ist ja eben, wir müssen positiv über den ländlichen Raum sprechen. Wir brauchen uns das nicht schlecht reden zu lassen. Wir können auch uns manchmal die Zahlen gut ansehen und Best-Practice-Beispiele voranbringen, wie in einer Gemeinde denn bis 2030 mal gedacht wurde. Vielen Dank für diesen Hinweis. Wir haben die nächste Frage von Elsbeth Polruh.
Ja, ich bin zuerst mal gekommen aus Klosterbuch. Sie haben von Leuchttürmen gesprochen. Klosterbuch ist ein kleiner Leuchtturm, zwischen den Regierungsstädten gelegen. Dresden, Chemnitz, Leipzig. Was hat mir Mut gemacht, nach Klosterbuch zu kommen? Das war zum einen, ich komme aus Baden-Württemberg, aus der Landwirtschaft. Das war der Boden. Wenn heute meine 90-jährige Mutter 2-3 Mal im Jahr kommt, ist es immer das Gleiche. Schau euch die Äcker an und passt auf die Böden auf. Heute dürfen wir, mein Mann und ich, in einem sehr kleinen Landwirtschaftsbetrieb in Klosterbuch aufpassen auf Streuobstwiesen. Da sind wir dankbar für die Förderung, die unkompliziert ist, man nicht so lange braucht, um das Ding auszufüllen. Wenn man sich mal mit der Grundhaltung dran setzt, das Ding wird jetzt besprochen, gemacht. Das Zweite geht an Sie. Wir haben einen Archehof aufgebaut, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen. Klosterbuch, ein ganz kleiner Ort, vielen bekannt durch die Bauernmärkte in Klosterbuch, die vor über 15 Jahren initiiert wurden. Damals hatten wir 3 Stände, heute haben wir 3000 Besucher, jeweils am zweiten Samstag in diesem Ort. Meine Frage an Sie, Herr Minister Schmidt, ist die, bekommen wir eine Chance für die Dämme, die jetzt in Klosterbuch errichtet werden, dass wir sie auch mit Unterstützung aus Ihrem Haus, momentan verhandle ich dazu mit Herrn Dr. Kröger, dass wir Artenvielfalt auf den Dämmen von Klosterbuch initiieren können. Ich möchte mich jetzt nicht selber loben, und aber wenn, dann mein Mitarbeiterteam loben, die im Rahmen von sozialer Arbeit in den vergangenen 9 Jahren, also so zwischen den Hochwassern 2002 und 2013, wurde die Saatgutmischung gesammelt. Wir hatten kein Geld. Am Anfang wurden wir verlacht zu dem Thema. Heute haben wir die Saatgutmischung. Heute haben wir es durchgesetzt, dass es ausgeschrieben ist. Und momentan werden die Dämme gebaut. Meine Frage ist die, besteht die Möglichkeit, dass wir als Mutmacher an diesem zentralen Ort diese artenreiche Saatgutmischung, die wir selbstverständlich jetzt aussäen werden, auch in die Vervielfältigung bekommen? Und wir würden dort mit einem Antrag an Ihr Haus kommen für besondere Initiativen. Ist dies gewünscht, auch wenn wir ganz klein sind?
Vielen herzlichen Dank, Herr Minister.
Also es ist jetzt kein Ausweichen, aber das müssen wir nochmal individuell klären. Also das, so eine ganz spezielle Frage jetzt hier auf dem Podium einfach zu beantworten, ist natürlich schwierig. Aber das... Ja, ja, die Chance, natürlich, wenn es eine Möglichkeit gibt, kann man natürlich so, auch sowas unterstützen, aber man muss es ganz konkret sich mal anschauen. Sie schicken das direkt mal an uns zu, ans Ministerbüro, dann müssen wir uns das mal, schauen wir uns mal an. Und Sie haben ja gesagt, Herr Krüger befasst sich damit, mit dem kann man das ja auch mal besprechen. Der macht Naturschutz bei uns im Hause, also das wäre, aber ein Wort sei mir noch gestattet. Mit der Einstellung, im ländlichen Raum geht sowieso zugrunde, wären Sie nie nach Klosterbuch gegangen. Sie wollten was Neues anfangen, Sie wollten was aufbauen, und ich kenne ja Klosterbuch so weit weg, wo ich nun auch wieder nähe, und was dort entstanden ist mit den Märkten und so, das ist schon toll, aber es hängt an den Menschen. Also das ist, wenn man niemand hat, der sich an die Spitze einer Bewegung stellt, egal ob das nun in so einem ganz speziellen Ansatz Landwirtschaft oder auch in jedem Sportverein ist das so, in jedem Chor, in jedem Kulturverein ist das so. Man braucht Leute, die sagen, ja, wir machen das, auch wenn er sagt, ihr bist ja verrückt, was tust du dir das an? Ja, man kann scheitern, aber wenn man nicht beginnt, dann kann man auch nicht erfolgreich sein. Also muss man einfach sagen, das ist wirklich dort unten ja, schwer geschädigt durchs Hochwasser, ganz schlimm zweimal. Aber was dort unten entstanden ist, ist schon toll.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Frau Polruh, ich würde einfach dann darauf verweisen, dass Sie sich noch mal kurz schließen mit Ihrer speziellen Frage. Vielen herzlichen Dank. Frau Scholz ist als nächstes hier. Kommen Sie an den Tisch.
Einen schönen guten Abend rundherum. Mich würde mal interessieren, das Publikum, was da sitzt, wer ist tatsächlich vom Dorf? Hände hoch. Aha. Es gibt Städter. Okay, danke schön. Das hatte mich vor allem interessiert. Also ich gehöre generell nicht zu den Meckerlesern, sondern bin eine Macherin. Ich wohne in dem Ebersbach bei Radeburg-Großenhain, von Frauen geführt, tolle Bürgermeisterin, tolle Schuldirektorin und so weiter. Auch viele Frauen sind Chefinnen bei uns. So, und ich habe manchmal das Vergnügen, ich bin Chefin eines Handwerksunternehmens, es kommen Städter raus und sagen, oh, ihr sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also wir gehören zu einer Gemeinde, die wirklich sich in den letzten Jahren herausgeputzt hat. Und den Städtern möchte ich immer gerne wieder mal bewusst machen, was wir alles vom Lande hinein liefern. Wir liefern Nahrungsmittel, Wasser, Strom, Grundmaterial für Bau, Handwerk und Industrie und ganz viele zahlreiche Arbeitskräfte, die meistens auch gerade in Dienstleistungsberufen unterwegs sind. Mir hatte der Name Landlust von Ihnen besonders gefallen, und ich hatte auch schon mal früher das Vergnügen, in Radebeul Ihre Vorträge zu hören. Und ich habe mir zu dem Erlebnis Dorf Gedanken gemacht und wie man das Ansehen im Dorf verbessern kann, wie man möglicherweise auch Wissen, was droht verloren zu gehen, auf spielerische Weise wieder beleben kann, wie man auch verlorenes Wissen und auch diese Interesselosigkeit der Jugend am Handwerk wieder beleben kann. Ich habe mir Projekte ausgedacht, die ich Ihnen gerne überreichen wollte. Einmal geht es darum, dass man vielleicht über Eventmanager fürs Dorf nachdenkt. Ich habe es Ihnen dann hier beschrieben, das will ich jetzt nicht hier ermüdend darbieten. Die Gasthöfe auf dem Dorf waren früher ein Gemeindezentrum. Das sieht im Moment an mancher Stelle sehr traurig aus, das ist ein Thema. Und mir geht es ganz viel darum, auch für Tourismus mehr interessant zu werden und offene Werkstätten zu initiieren. Ich würde Ihnen das gerne schenken und wenn Sie noch Redebedarf haben, habe ich eine Telefonnummer drunter geschrieben.
Vielen herzlichen Dank, Frau Scholz.
Dankeschön.
Danke. Wir dürfen bei der Sache nicht vergessen, es liegt am Ende natürlich auch an den Leuten vor Ort selbst. In meinem Dorf ist auch der Gasthof in einem Zustand, in einem guten Zustand, wie er wahrscheinlich in seiner gesamten Zeit nicht war. Jetzt ist er zu, der Wirt ist gegangen. Und ich glaube, wenn die Einwohner, muss ich mich ja selber mit an die Nase fassen, wenn wir alle viel öfter mal in den Gasthof gegangen wären, wäre er noch auf. Die meisten, ja, die meisten stellen, also ich selber stamme aus einer Mühle, also auch Handwerkstradition, meine Frau ist in der Fleischerei. Die kam dann die Rente mit 63, hielten also 140 Jahre Familientradition. Und dann hielten zwei Gesellen plötzlich auf. Man konnte nicht für die Nachfolge sorgen, haben die geschlossen. Und wenn alle, die das bedauert haben, dass sie geschlossen haben, alle mal zum Einkaufen gekommen wären, wären die auch noch auf. Also ja, das ist der Punkt. Man muss es dann wirklich leben. Und manchmal ist eben die Bequemlichkeit, ich habe jetzt im Supermarkt was geholt, aber ich fahre nicht nochmal zu dem Bäcker und zu dem Fleischer. Das ist eben auch menschlich. Die Wahrheit liegt meist in der Mitte, aber ich glaube, diese Regionalität und der regionale Bezug, das entwickelt sich deutlich. Also die Nachfrage, das sieht man ja auf den Märkten, die da wieder viel besser besucht sind vielleicht auch als früher. Man merkt, dass dieses Bewusstsein wächst. Also das ist aber auch eine Zeit, die wir brauchen, um dieses Bewusstsein im ländlichen Raum und auch, dass die Städter da mal rauskommen und sowas dann auch nutzen. Das muss sich entwickeln, aber ich denke, es sieht positiv aus.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich würde deswegen auch das Wort nochmal an Herrn Eskelsen geben. Also gute regionale Produkte zu haben und auch zu kultivieren, das ist ja auch die Idee von Fein und Sächsisch. Vielleicht können Sie darüber nochmal kurz berichten. Was ist die Idee? Was ist der zündende Gedanke, Landwirtschaft eben auch für Städter attraktiv zu machen?
Wir sagen bei Fein und Sächsisch natürlich, dass das in Sachsen einen unglaublichen Fundus an Dingen gibt, die im Unentdeckten liegen, auch insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich. Und gerade die spezielle Landwirtschaft, auch die sich mit der Nischenproduktion auseinandersetzt, die gilt es zu erkennen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit der Gastronomie in Szene zu setzen. Also wir sagen dann, dass die Landgasthäuser in Sachsen, die bei uns Mitglied sind, dass die mindestens 50% ihrer Rohstoffe aus der heimischen Produktion in den Kochtopf bringen müssen. Und wir haben dann eine Bestandsaufnahme gemacht, sind durch die Gasthäuser gegangen und man erschreckt sich, wie wenig Rohstoffe eigentlich wirklich dann letztendlich noch aus der Region kommen. Und ich denke mal, dass das Gesamtkonzept schon sinnvoll für alle Beteiligten ist.
Darf ich da dazu noch ein Wort sagen? Herr Schmidt. Das ist auch ein Anliegen, dass was auch sich noch entwickeln muss. Mich ärgert es immer, wenn irgendein Unternehmen, ein Institut, Gäste aus der Welt empfängt und dann gibt es dort ein mediterranes Buffet oder einen französischen Abend oder keine Ahnung was, asiatisch. Das wird in Bayern wahrscheinlich nie passieren. Also das muss ein sächsischer Abend sein. Und da müssen und ganz bewusst, und es gibt natürlich auch, was weiß ich, jedes Jahr irgendwelche Veranstaltungen, die sich immer wieder wiederholen, da kann man das vielleicht auch abwechselnd machen. Aber wenn man Leute holt, dann muss man doch ein sächsisches Essen bieten. Und ich weiß auch die Zwänge, die viele Kneipen haben, aber ich möchte auch aus dem Hahn sächsisches Bier und aus anderen Regionen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mit der Region identifiziert. Und wenn ich, egal wo ich in der Welt bin, ich will auch in China kein sächsisches Bier trinken. Ich will mal sehen, ob die das auch können, das Bier brauen oder in Amerika. Also das, die Regionalität, ja, die, ja, nicht unterschätzen. Also das müssen wir verinnerlichen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man überhaupt nicht dafür werben muss. Dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass bei uns in Sachsen dann auch ein sächsischer Abend und sächsische Esskultur, also den Tourismus, Wirtschaft und Wissenschaft auch mit Genuss verbinden. Und da haben wir noch vieles vor uns.
Gut, danke Herr Schmidt. Die nächste Frage kommt von Frau Windisch.
Ja, da möchte ich anschließen. Ich wünsche mir auch, dass die Sachsen sächsische Produkte essen und nicht die anonyme Supermarktwurst. Da wären wir auch schon ein Stück weiter. Ja, mein Anliegen ist folgendes. Da sage ich erst nochmal richtig, Thomas, dass das Glas halb voll und nicht halb leer ist. Also ich sage, es ist mehr als halb voll. Denn ich frage mich, wie sähe der ländliche Raum von Sachsen aus ohne diese enorme Förderung und Entwicklung in den letzten über 20 Jahren. Sehnsuchtsort ist vorhin gefallen. Das trifft mehr die Touristen oder die Großstadtmüden, die mal am Wochenende aufs Land gehen. Da möchte ich ganz herzlich auch Ihnen danken, Herr Eskilzen, dass Sie eben nicht nur Gänse züchten, sondern auch das als touristischen Event dort in Wermsdorf allen Bürgern zeigen, wie Gänse gezüchtet werden. Ich war selber mal da, ganz toll. Das sind natürlich auch Sachen, die den ländlichen Raum aufwerten. Ja, nun habe ich, mein Problem ist, deshalb sage ich, mehr als halb voll, ich sage mal 60% voll. Und ich wünsche mir, dass diese 60%, das ist nämlich die Bevölkerung von heute gegenüber 1990, also speziell von Erzgebirgskreis habe ich mir die Zahlen angeguckt. So hat sich die Bevölkerung entwickelt und insbesondere bei den 18- bis 40-Jährigen werden wir bis 2015 einen Verlust nochmal haben von 40%. Also es ist besorgniserregend. Nun will ich ja kein Horrorszenario machen, sondern ich bin nach mehreren Jahren in der Landespolitik jetzt wieder in der Kommunalpolitik angekommen. Bin im Kreistag und stellvertretende Bürgermeisterin und da sieht man dann doch so Sachen, die sich ungut entwickeln, wo ich das Gefühl habe, es entwickelt sich, also Anstrengung, 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 es entsteht vieles, es wird ganz toll und trotzdem können wir sozusagen die Infrastruktur vielleicht nicht mehr halten, die Straßen in dem Maße nicht mehr ausbauen. Es wird gemessen, zum Beispiel Straßenausbau, Bundesverkehrswegeplan und Staatsstraßenplan, da wird eben bürokratisch gezählt, wie viele Autos fahren auf der Strecke. Da kommen die Ballungsräume immer besser weg. Aber es wird nicht gefragt, wie wichtig ist die Straße für die Erschließung. ÖPNV, Regionalisierungsmittel. Dort hätten wir auch zum Nachsteuern. Und das sind so ein paar Punkte, die mir jetzt wirklich unter Nägeln brennen, wo ich sage, was können wir von der Politik her tun? Die Politik, zähle ich mich selber noch dazu, aber wir müssen neue Gedanken denken, um genau diesen, ich rede nicht mehr von der Entwicklung des ländlichen Raumes, sondern von der Stabilisierung des ländlichen Raumes, das zu halten, was wir jetzt haben. Und da finde ich es völlig kontraproduktiv, dass über Mietpreisbremsen in den Städten geredet wird. Warum wird man nicht mehr damit zieht in den ländlichen Raum, wer sich die Wohnung nicht leisten kann? Also wir tun ja damit die Entwicklung zementieren. Und das wären eigentlich von mir nochmal so die Impulse, die Ansätze, natürlich auch an Unternehmen. Was können Unternehmen tun, um die Arbeitsplätze attraktiver zu machen? Auch familienfreundlicher, wenn eben eine Familie nicht zwei Autos hat. Das braucht sie heutzutage auf dem Dorf. Dass eben die Beginnzeiten auch dann von den Eltern wahrgenommen werden können. Es sind ganz viele Dinge, die vor Ort sich entwickeln müssen, aber eben auch, Thomas, ich weiß ja nur, dass das alles nicht in deinem Ressort ist, aber die Staatsregierung als Ganzes muss da schon tätig werden. Und ich sage so, das SPD-geführte Wirtschaftsministerium zählt eben so und nicht anders, wenn es um den Straßenbau geht. Und da muss man einfach nochmal reingrätschen und sagen, liebe Leute, wir brauchen die Infrastruktur, ansonsten geht der Negativprozess weiter.
Vielen Dank, Frau Windisch.
Ja, da ist natürlich eine Menge dran. Aber bloß ganz kurz, ÖPNV ist angesprochen worden, dort brauchen wir auch ganz neue Modelle. Es gibt ja auch eine Kommission im Land. Ich habe ja in den Koalitionsverhandlungen nicht etwa das Thema Landwirtschaft verhandelt, sondern Wirtschaft, Infrastruktur, Energie und Verkehr. Und dort haben wir diese Kommission eingesetzt, die Taktzeiten abstimmen, die neue Modelle entwickelt. Ich habe das Glück, das nun nicht umsetzen zu müssen, das müssen jetzt andere machen. Aber ich hoffe, dass wir dort als im ländlichen Raum dort auch was entwickeln. Aber das sind auch Verharrungskräfte. Auch mal aus meiner Gemeinde ein Beispiel. Da fuhr immer ein Bus direkt nach Chemnitz. Am Ende bloß noch 3 bis 4 Mal am Tag. Dann hat man die Fahrtrichtung umgedreht. Dann fuhr der nach Burgstedt, dort in die Citybahn, Chemnitzer Modell. Und dann in die Innenstadt rein. Im Stundentakt jetzt wieder. Aber die Leute haben gesagt, aber unser Bus fuhr doch immer direkt nach Chemnitz. Da saß doch niemand mehr drin. Ja, aber trotzdem war das doch immer so und jetzt plötzlich müssen wir über Burgstedt fahren, dauert gar nicht viel länger und ist dann im Stundentakt wieder möglich. Es ist am Ende durchgesetzt worden, jetzt haben sie Leute angenommen, funktioniert hervorragend. Also man muss dann auch mal neue Konzepte entwickeln, das neu angehen, Ruftaxis, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man dort auch eine gewisse Mobilität behält.
Ich sage nur 2 Sätze. Zum einen natürlich, was eine Straße, die falsch gezählt wird, ausmacht, dass eine ganze Region stirbt, sieht die B178 in der Oberlausitz, da sieht man das. Natürlich ist genauso die gleiche Diskussion, kann ich Zugfahrpläne optimieren und seltener fahren lassen, wenn ich nach Dresden will. Wenn ich den Zug richtig takte und schnell mache, dann hat er eine wahre Chance gegen einen unsicheren Verkehrsträger Autobahn, wo ich jeden Tag mit Staus kämpfen muss und ungewiss bin, wann ich dann in Dresden bin oder in Chemnitz. Also wenn ich dann von Oderwitz mal bis Chemnitz 4 Stunden brauche, was mir auch durchaus schon mal passiert ist, dann ist das kein Zustand mehr in so einer modernen Welt. Und das andere ist das Thema Wechsel in der Unternehmenskultur. Ich denke und höre das in Gesprächen raus, dass doch einige Unternehmer, noch nicht alle, langsam aber sicher verstehen, hier muss was passieren, wir müssen attraktiver werden durch Arbeitszeitmodelle, durch begleitende Maßnahmen. Da tun sich Große immer leichter als die ganz Kleinen, das ist auch klar. Aber es kommt am Ende auf die Person drauf an, das muss man wollen. Und dann gibt es auch so ganz absurde Geschichten mal, wie ich das erleben durfte, wenn man dann sagt, Menschenskinder, wir müssen mal die Arbeitszeit ein bisschen erstmal vereinheitlichen, dass wir erstmal auf den Stand kommen. Und ich hatte dann eigentlich gedacht, man tut was Gutes, indem man es ein bisschen später macht, weil nämlich der Kindergarten nicht so zeitig aufmacht. Und dann ging es dann los, Herr Scholz, können wir doch um 6 anfangen und so. Und dann hat man aber bewusst eben auch Leute ausgegrenzt, die Kinder nicht loswerden. Das ist die große Geschichte, man muss immer die Leute mitnehmen, man muss auch ein bisschen Zeit investieren und diskutieren, bis man mal auf eine tragfähige Lösung kommt. Das geht nicht von jetzt auf gleich, aber wir müssen jetzt anfangen auf jeden Fall.
Vielen Dank, Herr Scholz. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, bis wir den Abschluss in diesem Podium finden. Deswegen schlage ich vor, wir legen einen Zahn zu und machen eine Kurzfragerunde.
2, 3 Sätze von meiner Seite aus. Mein Name ist Gerald Seifert, ich bin Chef der Mühle und Bäckerei in Bernhecke. Landlust, ganz kurz von mir nochmal dargelegt, positives Statement. Ich bin seit über 35 Jahren in Bernhecke. Wir hatten zur Wende 30 Beschäftigte, ich habe jetzt über 100 Beschäftigte. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe viele, die von Dresden kommen, die von Pirna kommen, die von den umliegenden Kreisen kommen, die zu uns arbeiten kommen. Wir vermitteln sehr viel. Wir vermitteln sehr viel bei uns. Wir haben jede Woche Mühlenführung bei uns. Wir haben noch eine historische Mühle bei uns. Thomas Schmidt hat das gerade nochmal angedeutet, Mühle. Deswegen komme ich nochmal drauf, eine eigene Mühle. Wir haben Transmission, wir haben Quellwasser. Wir vermitteln das, indem wir jede Woche freitags und mittwochs Mühlenführung haben. Wir verstärken zurzeit unser Schaubacken. Ich habe sehr viele Geschäftsleute gehabt, die haben in dem 4. Quartal ihren Stollen gebacken selber. Ja, die waren begeistert ohne Ende. Wir haben das verbunden mit der Besichtigung der Mühle, mit Besichtigung der Stahlstufe. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich unser Mühlentag denke, Pfingstmontag ist Mühlentag und wir haben dort sehr, sehr viele Leute. Ich möchte nicht sagen, wie viele das sind, sonst kommt die GEMA an und knallt uns noch mehr drauf. Also wir haben dort Leute da ohne Ende. Ich sehe dort, die immer wieder kommen, die sagen, es ist einmalig. Bei euch natürlich auch kulinarisch und das ist ganz wichtig. Es gibt sächsische Produkte bei uns, regionale Produkte
obwohl andere Produkte sehr billiger wären. Regionale Produkte, und das ist auch nochmal, was ich immer schon die ganzen Jahre und Jahrzehnte gemacht habe, regionale Bauvorhaben, wenn wir rekonstruiert haben, auch jetzt wieder einen neuen Ofen, Backofen bei Rüger von Zittau. Werner und Fleider von Stuttgart hat uns angeboten, sehr viel billiger. Wir machen das nicht, wir sind regional gut aufgestellt. Und ich bin sehr stolz auf meine fleißigen und engagierten Mitarbeiter, mit denen ich das Unternehmen führe. Ein Satz dazu noch, die Unternehmensfolge ist auch geklärt. Mein Sohn ist seit 2007 mit dem Unternehmen tätig. Und ich bin sehr froh, dass wir das in der Form, also das mal ein positiver Aspekt, was auch im ländlichen Raum geht. Und wichtig ist immer der Mensch. Wie steht der Mensch dazu? Wie engagiert er sich? Wie engagiert er sich? Und noch ein Satz dazu, Bernhecke hat 25 Einwohner. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, ich habe über 100 Beschäftigte. Und das ist auch ein Zeichen mithin, wenn das Engagement da ist. Ich könnte noch viel sagen, aber die Zeit ist fortgeschritten. Sie haben ja den Ball vorgelegt, dass ich meine Zeit einhalte. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Seifert. Ladies first in diesem Fall.
Guten Abend. Mein Name ist Elisabeth Blümel. Ich komme aus dem oberen Vogtland. Engagement, ganz großes Stichwort auch bei uns, bei der GK Software AG. Wir öffnen seit letztem Jahr unsere Türen in den Ferien für Schüler. Wir haben so eine hohe Nachfrage, dass ich Wartelisten führen muss. Und es kommt super gut an. Wir haben seitdem kein Ausbildungsproblem mehr. Wir haben wirklich super Bewerbungen vorliegen. Wir weiten es sogar jetzt aus und gehen dazu über mit anderen kleineren Unternehmen, die es einfach nicht bewerkstelligen können, zusammenzuarbeiten. Mobilität ist immer wieder ein großes Thema. Wie kommen die Schüler von den Schulen zu uns? Wie kommen die zum nächsten Unternehmen? Da wünsche ich mir Unterstützung von der Politik, von der, ich weiß nicht, welcher Kreis, wer da was zu sagen hat, aber das ist immer die größte Herausforderung. Die Schüler müssen ja versichert werden, alles Mögliche, aber das ist unsere Zukunft. Die Kinder. Auch ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich muss dieses Jahr für mein Schulkind Busgebühren zahlen. War noch nie der Fall. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist, aber es ist anscheinend so. Ja, also die Mobilität, nicht nur die Rentner müssen mobil sein, auch die Azubis, die noch keinen Führerschein haben, und die Schüler. Gerade als Mutter mit Kindern zu Sportvereinen, da und dorthin. Man ist immer unterwegs auf dem Land. Das ist mein Hinweis.
Vielen Dank, Frau Blümel.
Ja. Ja, mein Name ist Damme, ich komme aus dem kleinen Ort Berwalde, ist ein Ortsteil von der Stadt Radeburg, und ich möchte kurz zum Schluss nur in zwei Sätzen mal das positive Bild sagen im ländlichen Raum. Ich weiß, von was ich spreche, ich bin seit der Wende im Stadtrat, mittlerweile seit 2000 stellvertretender Bürgermeister dort, selbst Landwirt Herr Schmidt, Ihr Vorgänger Herr Kupfer war bei mir mal am Feld, die Kiebel zu beobachten, aber Ebersbach Nachbargemeinde, ist es wirklich so. Wir haben 3% Wohnungsleerstand in der Stadt Radeburg. Bauland genügt nicht. Baunachfrage, wissen Sie selber, Ihr Sohn hat bei Weide gebaut, ein Grundstück. Also wir brauchen nicht alles schwarz malen. Da bin ich sehr. Und was wir haben in unserem Ort, was Sie vorhin ansprachen, ein kleiner Ort hat eine junge Familie eine Gourmet-Gaststätte errichtet. Da gibt es bloß zwei Gerichte frisch gekocht. Ich gehe auch jedes Jahr immer hin. Natürlich kostet der Menü 45 oder 50 Euro, oder? Aber was das Traurige bei dem Spiel ist, habe ich Sie schon mal dort gesehen? Auch noch nie? Es sind die fremden großen Autos. Ich habe schon oft gesagt, weil die sagten, er soll mal seine Gerichte, die Teller kleiner oder die Gerichte größer, da haben natürlich bei einem 5-Gänge-Menü alles bewusst gekocht. Nee, die Autos werden größer, da steht der große Porschehausen mit Nummern, die kenne ich gar nicht, etc. Ich wollte damit sagen, hier, es ist in der Region was da, es ist nie alles weggelaufen, und das andere haben wir selbst in der Hand. Also ich freue mich, dass ich da oben wohne, und ich denke schon, wenn wir alles das begleiten, was also wichtig ist, dass man natürlich auch die Öffnung, wir haben selbst noch ein kleines Geschäft im Dorf, auch ich kaufe dort oder wir kaufen dort, weil wenn wir dann nicht unterstützen, brauchen wir nicht reden, macht dazu. Also ich denke schon, ganz so schwarz brauchen wir nie in die Zukunft schauen. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Wenn es jetzt keine weiteren Rückmeldungen gibt, dann möchte ich dieses Podium Fachforum 2 an dieser Stelle beschließen, und ich nehme zwei wichtige Punkte mit. Ich glaube, viele, die heute hier zusammensaßen, sind ja ohnehin schon begeisterte Landbewohner oder können sich für den ländlichen Raum begeistern, auch wenn sie in der Stadt sind. Wir haben viele tolle Dinge im ländlichen Raum, aber was wir brauchen, ist Wir müssen besser drüber sprechen. Wir reden über die Chancen für den ländlichen Raum. Das nehmen wir schon als Überschrift, weil wir erwarten, dass es gleich eine Schelte für den ländlichen Raum geben wird oder dass viele Dinge nachgeholt werden müssen, die eben schlecht funktionieren. Wenn mir Herr Scholz in einem Vorgespräch erzählt, wissen Sie, wie schön das ist? Ich bin heute mal einen halben Tag eher aus dem Büro gegangen, aber dafür war ich noch mal 3 Stunden in der Loipe im Zittauer Gebirge. Das ist nur was, das kann ich durch die Dresdner Heide auch nur bedingt machen, auch wenn wir im Zittauer Gebirge nicht komplett schneesicher sind. Viele Dinge, die wir dort machen müssen im ländlichen Raum, sind eben vielleicht auch eine Sache des professionellen Marketings. Das ist das, wofür Fein und Sächsisch steht. Ich werde mich damit mal beschäftigen und auch verköstigen lassen. Und was mir auch immer wieder aufgefallen ist, regional steht oft gegen den Preis. Ja, natürlich, viele Gastwirte müssen das auch verstehen. Viele Beschaffungswege müssen vielleicht vereinfacht werden. Wer von Ihnen kauft denn in einem kleinen Ort, in einem kleinen Laden, den es vielleicht gibt, den es vielleicht wieder gibt durch die Liederförderung? Oder wer geht denn dann in den Discounter? Da kostet die Packung Mehl vielleicht 50 Cent mehr. Ist das drin bei uns? Oder beschweren wir uns nur hinterher, dass es eigentlich schön gewesen wäre, naja, wenn der Laden noch weiter hätte existieren können? Wird beim Mindestlohn aber auch schwierig sein. Das nehme ich mit. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört und dass Sie sich beteiligt haben an diesem Abend. Beteiligen Sie sich oben in der nächsten Ebene noch ein Stückchen weiter. Um 11 ist ja erst Schluss. Schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank.